Und ich kann dir sagen, ich habe so viele Schamaninnen, Hexen, was auch immer gefunden in diesen DAX-Unternehmen. Die würden staunen, wenn sie es wüssten, wer überall als Führungskraft da sitzt und durchaus spirituell unterwegs ist. Die wären verblüfft. Firmen haben von mir unheimlich gut gelebt. Ich habe Ideen produziert, die Millionen Umsätze generiert haben. Es gibt ja mittlerweile so viele Menschen, die machen das mit Manifestation. Ich stelle mir das vor, was ich gern hätte und wenn ich dann oft fühle und denke und mache, dann wird es irgendwann. Das meine ich gar nicht in erster Linie. Sondern du gehst nach innen, fragst sozusagen deine Seele und dann wartest du auf ein Bild. Es ist ein aufregendes Leben. Man kann Karriere machen, ganz schnell und viel und ohne Ende und arbeite dabei im Flow. Also es ist nicht mühsam. Natürlich habe ich auch Schwierigkeiten im Leben, so ist es nicht. Also das will ich ja gar nicht abtun. Aber insgesamt, das Grundlebensgefühl ist einfach ein wunderbares.
Herzlich willkommen bei Spiritualität auf C-Level, der Podcast für spirituelle Chefinnen und Chefs und alle, die es werden wollen. Mein heutiger Gast ist Martina Mann. Sie ist in einer schamanischen Familie aufgewachsen und das war nicht immer einfach, wie sie beschreibt. Sie hat dann Ingenieurswissenschaften studiert und sehr scharf mit dem Verstand Erfolge erzielt. Dass die Kombination von Verstand und Unterbewusstsein erst richtige Intelligenz bedeutet, das erklärt sie dir im Detail. Sie erklärt dir auch, wie du ganz praktisch mit deinem Unterbewusstsein in Kontakt treten kannst, um deine besten Ideen zu empfangen, zu verstehen und dann als Führungskraft in die Welt zu bringen. Sie sagt, Unterbewusstsein und Verstand schließt sich überhaupt nicht aus, sondern erst die Kombination ist wirklich richtig, richtig erfolgreich. Wie ihr Leben sich dann entfaltet hat mit dieser kraftvollen Kombination, das erfährst du in dieser Folge. Wir sprechen auch noch über allerlei philosophische Themen, die ich persönlich sehr spannend finde. Sie hat am Schluss noch eine wirklich wichtige Botschaft für Führungskräfte von morgen. Deswegen hör sie dir gerne bis zum Ende an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß.
Naja, also ich bin aufgewachsen in einer Familie, die das Leben schon immer sehr anders angesehen hat, die mit der man gleich in die Tiefe gegangen ist, schon als Kind. Ich habe auch immer geträumt und es war für mich unfassbar schwierig, mich in diese normale Realität einzufinden. Ich habe zum Beispiel immer geträumt in der Schule, in der dritten Klasse lauter Fünfen gefehlt. Ich war eine Katastrophe für die Schule, bis meine Eltern irgendwann mal, habe ich ein Gespräch mitgehört. Dann haben sie gesagt, was machen wir mit dem Kind? Und dann habe ich dann, na gut, dann passe ich mich halt an. Dann habe ich mich so gut angepasst, dass ich dann eine Klasse übersprungen habe und mit 22 das Ingenieurstudium fertig hatte.
Ui.
Mit 16 haben sie dann festgestellt, ich bin hochbegabt mit einem IQ von 142.
Ui, wow.
Also das heißt, bei mir kamen zwei Extreme zusammen. Auf der einen Seite auf dieser tiefen Ebene im Unbewussten rumspazieren zu können. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich sehr konzentriert habe, im rationalen Bereich eben auch sehr gut zu sein. Und das unter einen Hut zu bringen, war echt eine Aufgabe.
Und das ist ja auch eine eher seltene Kombi. Also häufig ist es ja eher das eine oder das andere. Jetzt warst du ja ein Regenbogenfisch unter den Aalen. Wie ja. War das? Also das war ja nicht immer einfach, nehme ich an.
Nein, es war ziemlich schwierig. Und ich habe auch eine C.G. Jung-Psychoanalyse gemacht, sehr lange. Und die hat mir wirklich sehr gut geholfen, das zu verbinden. Weil auch bei C.G. Jung geht man ja sehr in die Tiefe und in die inneren Bilder und guckt, wie man mit aktiver Imagination, mit inneren Bildern arbeitet. Und das machen Schamanen ja auch. Das ist ja die normale Aufgabe von Schamanen, nach innen zu gehen, in die Anderswelt zu gehen und mit Bildern die Realität zu ändern oder sie erst auch mal zu sehen. Und das war für mich ein Riesenglücksfall, dass ich da diese Analyse machen konnte und alles unter einen Hut gekriegt habe. Auch eine Therapeutin hatte, die das verstanden hat, die gesagt hat, ja, du bist eine Schamanin, es ist so. Lebe damit.
Ja, wie alt warst du, als du in Therapie warst?
Da war ich so Mitte 20.
Oh, das ist ja schon recht früh. Ich sag mal, auch zu den Zeiten damals, oder?
Ja.
Das war doch ungewöhnlich.
Es war mehr als ungewöhnlich. Es war einfach notwendig.
Ah, ja.
Wenn man sowas in sich trägt, sozusagen, muss man irgendwie damit umgehen. Das war nicht immer ganz leicht. Aber ich saß auch mal in der Staatsgalerie in Stuttgart, eine halbe Stunde vor Monochrom Blau, diesem Bild von Yves Klein, das ja nur blau ist.
Mhm.
Das war noch so nach der Phase, wo ich so sehr in meine rationale Seite gegangen bin. Und ich saß da und habe mir 30 Minuten da hineingestarrt und habe gedacht, der macht eigentlich, was ich gerne würde. Der nimmt seine Fantasie ernst. Der nimmt keine einzige Regel ernst. Der macht, was er will. Und mir haben sie es ausgetrieben. Ich will es jetzt auch wieder haben. Und dann habe ich es verbunden.
Wie alt warst du da nochmal?
Da war ich so ab 2, 3, 4, 25 rum.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, ich verbinde es wieder. Ich weiß jetzt, dass ich, wenn ich mit meiner fantasiereichen Seite, meine rationale Seite, kann das in die Welt bringen. Also ich benutze meine rationale Seite, um die unbewusste Seite in die Welt zu bringen. Und danach hat alles explodiert. Dann plötzlich ging es mir gut. Ich habe unglaublich viele Ideen produziert. Firmen haben von mir unheimlich gut gelebt. Ich habe Ideen produziert, die Millionen Umsätze generiert haben. In der Firma, in der ich die letzten 26 Jahre gearbeitet habe, in der ich Leiterin Think Tank war, PME Familienservice, da habe ich mit meinen Ideen Millionen Umsätze gemacht. Also das, oder auch im Lockdown, als viele in der Schockstarre waren, war für mich, ich war total ruhig. Ich fand es super spannend und habe dann angefangen. Ich hatte ja 100 Ferienbetreuer angestellt für 1000 Kinder, die jetzt nicht mehr live arbeiten durften. Dann haben wir innerhalb von 3 Wochen alles umgestellt auf Online-Kinderbetreuung. Immer ein Betreuer hat maximal 10 Kinder und jeder hat seinen eigenen Zoom-Kanal. Und dann haben wir angefangen, so nach 3 Wochen, als die Osterferien waren, mit 100 Zoom-Kanälen parallel morgens die 1000 Kinder zu integrieren. Und die mussten ja auch lernen, wie gehe ich damit um? Was haben wir in der Pädagogik? Ich kann ja das Kind, wenn es wegrennt vom Computer, was soll ich denn da machen? Und so weiter. Also da gab es ja viele Hindernisse. Und das haben wir in 3 Wochen umgesetzt. Das war total irre. Und es lief dann auch 2 Jahre. Also, ja, und aber in der Situation, und das merke ich in Krisen, werde ich total ruhig. Gehe nach innen, hole mir die Lösung raus und die wird dann umgesetzt.
Da sprichst du was an, was ich schon mal in den vorherigen Folgen so ein bisschen thematisiert habe. Der Unterschied zwischen Überbewusstsein, Tagesbewusstsein und Unterbewusstsein und dass wir im Vergleich zu KI ja noch eine Anbindungsmöglichkeit haben zumindest. Ne? Wenn wir die pflegen, wenn wir das trainieren, ist das was jeder hat oder wurdest du spezial geboren, bist du eine Auserwählte?
Nein, ich bin keine Auserwählte, wenn man sich überlegt, Schamanen waren früher, die hatten vielleicht einen Stamm von 300 bis 500 Leuten. Und dann gab es immer eine Schamanin, einen Schamanen. Also wenn man jetzt mal überlegt, wie viel es geben müsste eigentlich in Deutschland. Es gibt sehr, sehr viele davon und es kann jeder. Ich glaube, jeder kann nach innen gehen, die einen leichter, die anderen schwerer. Aber man kann es trainieren. Ich habe ja mit ungefähr 1000 Leuten aus DAX-Unternehmen Einzelwarums gemacht. Was ist dein inneres Warum? Was motiviert dich? Warum arbeitest du gerne? Was ist dein Lebenssinn? Wo willst du hin? Und ich kann dir sagen, ich habe so viele Schamaninnen, Hexen, was auch immer, gefunden in diesen DAX-Unternehmen. Die würden staunen, wenn sie es wüssten. Wer überall als Führungskraft da sitzt und durchaus spirituell unterwegs ist. Die wären verblüfft.
Du sagst, jeder hat diese Anbindung, jeder hat vielleicht unterschiedlich viel Potenzial. Also es ist wie eine Art Fähigkeit, für das man ein Talent mitbringt. Habe ich das richtig verstanden? Und manche haben halt mehr diesen Ruf in diese Richtung, weil wir als Gesellschaft unterschiedliche Rollen auszuführen haben. Ist das so ungefähr? Habe ich das so richtig verstanden? Siehst du das so?
Ich glaube, dass jeder, sagen wir mal, so genauso wie die Musikalität unterschiedlich ist. Der eine ist mehr und der andere weniger musikalisch. Da gibt es einfach viele Möglichkeiten, aber jeder kann irgendwie ein bisschen singen oder irgendwas. Jeder kann alles ein bisschen. Und dann kommt es auf das Üben an. Wenn du das übst, dann kannst du das bald sehr gut.
Also schöner Vergleich.
Wenn du 1000 Stunden Klavierspiel übst, dann kannst du irgendwann was.
Ja, ja. Und jetzt bei dir, was waren die Auswirkungen? Oder also was hat es dir gebracht? Du hast schon angedeutet, aber was waren so die wichtigsten Hebel, die du dadurch lösen konntest, durch diese Innenschau?
Also eigentlich kann man damit jedes Problem lösen, das man hat, sei es privat oder beruflich. Man kann wirklich für sich selber jedes Problem lösen. Zum Beispiel durch die aktive Imagination. Wenn du eine Frage hast, egal, ist das der richtige Mann oder die richtige Frau oder ich brauche ein neues Produkt oder wie gehe ich mit meinem Kind um, wie auch immer. Du gehst nach innen, fragst, nimmst diese Frage mit. Das ist anders. Es gibt ja mittlerweile so viele Menschen, die machen das mit Manifestation. Ich stelle mir das vor, was ich gern hätte und den ich dann oft fühle und denke und mache, dann wird es irgendwann. Aber das meine ich gar nicht. Das meine ich gar nicht in erster Linie. Sondern du gehst nach innen, fragst sozusagen deine Seele und dann wartest du auf ein Bild. Und du wartest einfach so lange, bis es kommt.
Was ist dieses nach innen gehen, bevor wir noch in dieses Bild einsteigen? Wie geht das? Also was heißt das, nach innen zu gehen? Ich drehe mich jetzt nicht ja um und oder ich kann mich ja nicht irgendwie so klein machen. Also was meinst du damit?
Ja, also ich mache zum Beispiel die Augen zu, setze mich an einen ruhigen Ort oder setze mich ans Meer oder in den Wald oder
Natur.
Natur viel, in Natur geht es am leichtesten. Ich kann das mittlerweile überall. Dann mache ich die Augen zu und atme. Also man atmet länger aus, als man einatmet. Also 1, 2, 3, 4 einatmen, kurz halten und die Länge ausatmen, weil einen das wahnsinnig beruhigt. Also die Samurais machen das zum Beispiel auch. Also mein Mann ist ja ein Kendo-Kämpfer und das lange Ausatmen macht einem ruhig und klar. Und dann macht man das, dann atmet man ein paar Mal hintereinander. Lange aus und dann kommt man schon in einen anderen Zustand sozusagen. Dann wird man ruhiger und kann nach innen gehen und das Außen verschwindet ein bisschen. Und dann wartet man auf dieses Bild.
Wo gehe ich mit meiner Konzentration hin? Ich kann ja ans dritte Auge gehen, ans Herz, den Schwerpunkt, Bauchnabel, geh auf die Füße. Wo gehst du hin mit deiner Aufmerksamkeit? Weil der Bewusstseinsfokus, der bleibt ja trotzdem noch da.
Ich glaube, am Anfang habe ich das so gemacht, dass ich mich wie in einem Strudel gesehen habe und immer weiter runtergegangen bin. Oder die Treppe runtergegangen bin. So eine Wendeltreppe.
Die unendlich lang ist, oder?
Unendlich lang ist so, bis ich das habe, ich bin unten. Also das Äußere ist dann irgendwann vollkommen weg und wenn ich merke, ich bin noch zu weit oben, dann gehe ich einfach, lasse ich mich entweder von dem Wasserstrudel nach unten tragen oder ich gehe die Treppe runter oder es geht auch mit einer Rutschbahn, also man rutscht mit einer Rutschbahn nach unten und wer weiß. Also man braucht auch ein bisschen Mut, um nach unten zu gehen. Aber die meisten Menschen haben Angst davor, nach unten zu gehen. Dabei ist es da unten nur schön.
Geh doch mal in deine innere Therme jetzt. Komm, geh mal eine Runde rutschen hier. Du bist zu anstrengend geworden. Los. Super. Okay, und dann bist du da drin und dann stellst du eine Frage. Also muss man eine Frage mitbringen oder eine Intention? Was ist da der Unterschied für dich?
Also wenn du einfach nur allgemein was wissen willst über dich und dein Leben, was jetzt gerade anliegt, dann machst du keine Frage. Aber du kannst natürlich, wenn du ein Problem hast, eine Frage mitnehmen und kannst sagen, wie gehe ich jetzt um in diesem Zusammenhang? Was wäre da das Beste für alle? Und dann...
Warum nicht für mich? Es geht ja um mich.
Es geht um, ich bin auch dabei, den allen dabei. Für alle, für mich natürlich auch. Ich bin da nicht ausgeschlossen. Ich gehöre zu diesen allen. Beste für alle. Da fühle ich mich am wohlsten, muss ich sagen. Ich liebe die Menschen. Und ich will das Beste für alle. Und dann kommt ein Bild von selbst.
Und woher weiß ich, dass das jetzt nicht mein Verstand ist, der mir irgendwas vorgaukelt? Weil das ist, glaube ich, nicht so einfach zu unterscheiden.
Das ist genau das, womit viele Leute Probleme haben. Dann noch lange in ihrem Verstand und dann kommen Bilder und dann merken, also ich merke das häufig bei Leuten, ist es der Verstand oder ist es was Unbewusstes? Unbewusstes meistens total überraschend. Damit haben die Menschen nicht gerechnet. Es war bei mir in einer Fantasiereise eine Frau, die sich gerade selbstständig macht. Und dann sind wir ganz tief runtergegangen und dann ist hinter einem Felsen ein Gnom hervorgehüpft, der ihr gesagt hat, mach das. Und dann sagt sie, wow, da kommt etwas und sagt mir etwas. Damit habe ich nicht gerechnet.
Und wahrscheinlich nicht.
Und das, was er gesagt hat, sie hat dann noch ein paar Wochen drüber nachgedacht. Das ist auch manchmal, dass man manchmal auch eine Weile drüber nachdenkt. Und dann sagt sie, das ist A, mein Motto. Das ist B, das Motto, was ich mache in meiner Selbstständigkeit für die Menschen, für die ich es mache. Das ist so alles in allem. Und man hat plötzlich von einer Sekunde auf die andere die innere Sicherheit, es stimmt. Es ist wahr. Es ist wirklich. Also zum Beispiel, ich habe ja viele Produkte entwickelt im Familienservice. Und dann hat mich mal ein Kollege an meine Abschlussfeier gefragt, Martina, du hast 25 Jahre immer Gegenwind gekriegt bei jeder neuen Idee, die du eingebracht hast. Wie hast du das geschafft, die immer wieder durchzusetzen oder durchzuhalten? Und dann habe ich gesagt, weißt du, Michael, wenn du von innen weißt, es ist richtig, es stimmt einfach, dann kann ich gar nichts umbußen. Dann können dir die Leute erzählen, was sie wollen. Dann hört man zwar zu mit dem Verstand und überprüft es, aber dennoch, also es ist, man soll nicht den Verstand ausschalten, das meine ich nicht. Ich bin wirklich jemand, der verficht beides. Du brauchst Verstand und Unbewusstes. Niemals vollkommen ohne Verstand leben, das meine ich nicht. Dann überprüft man es und hört man zu, was sagen die anderen, verändert es vielleicht auch ein kleines bisschen. Aber innerlich weiß man, die Richtung stimmt, so funktioniert, so kann es gehen. Und dann ist man so, ich muss dann immer, es hat mich manchmal genervt, ja klar, aber ich wusste, da geht's lang, dann habe ich die Leute überzeugt, dann habe ich rationale Argumente gesucht und gefunden, warum es gut ist. Und habe dann die Leute dann mit rationalen Dingen überzeugt, aber in Wirklichkeit war es einfach nur mein inneres Bild.
Das heißt, unser Verstand ist unser Instrument, um, ich sag jetzt mal, das Göttliche auf Erden zu materialisieren.
Ja.
Also, und ist das unsere Rolle als Mensch, das Paradies auf Erden zu erschaffen?
Naja, ich glaube ja wirklich, es gibt nicht das Paradies auf Erden allein. Es gibt immer Yin und Yang, es gibt immer Gutes und Schlechtes. Und dennoch sind wir in meiner Welt immer dazu angehalten, zu versuchen, das Gute zu füttern, zu stärken, es weiterzugeben. Es wird immer ein Schicksalsschlag kommen, es wird immer ein Problem kommen, es wird immer Missverständnisse geben. Ich fürchte leider, es wird immer Kriege geben. Und dennoch muss man sie immer versuchen zu überwinden und wieder in die richtige Balance zu kommen. Die Mitte wäre eigentlich das Anzustrebende.
Jetzt hast du viele Sachen gesagt, die spannend waren. Das erste war, wie, wenn du innerlich das weißt und diese Überzeugung hast. Es ist ja keine Vermutung. Nicht ein, ich glaube, dass im Alltagsgebrauch, dass ich vermute, das ist ja damit häufig gemeint, sondern ich weiß das. Und ich habe mal irgendwo gehört, dass das Wort Glaube mal falsch übersetzt wurde. Es heißt eigentlich tiefes Wissen. Und so fühlt sich das auch an. Es ist eine Gewissheit, dass das einfach stimmt. Es gibt keine Sekunde einen Zweifel daran, dass das stimmt. Und ein ganz praktisches Beispiel, was ich öfter gehört habe, ist von Ehepaaren, die schon viele Beziehungen davor durch hatten, aber bei der Person wusste ich es einfach. Das ist, glaube ich, so ein ganz plastisches Beispiel, was viele nachfühlen können. Ich wusste das einfach. Obwohl es bestimmt 1000 Gründe gegeben hätte, rational zu sagen, nee, also das ist nicht ganz optimal und wie auch immer. Ist das das Gefühl, was du beschreibst? Also, ja.
Bei meinem Mann war es auch so, wir wussten es auch.
Ja, bei meiner Frau und bei mir auch, ja, lustig.
Dann sagte ein Kollege von uns, ein Brasilianer, der hat es so mit Biorhythmus. Euer Biorhythmus passt nicht zusammen. Ihr könnt nicht glücklich werden. Das hat er uns so ziemlich am Anfang der Beziehung gesagt.
Oh je.
Da habe ich gedacht, ach ja, ist ja alles gut. Und jetzt sind wir 40 Jahre zusammen und sind wirklich glücklich und liebevoll zusammen. Also wir lieben uns immer noch, nach 40 Jahren. Und unser Biorhythmus ist verschieden. Er geht irgendwann nachts um 1 ins Bett, ich vielleicht schon um 10 manchmal. Es ist, funktioniert gar nicht, aber wurscht.
Muss ja auch nicht in gemeinsamen Betten schlafen oder in gemeinsamen Wohnungen leben. Da gibt es ganz spannende Modelle. Aber lass uns wieder zurückkommen zu deiner Rolle als Führungskraft oder als Ideengeberin. Das war das Zweite, was du meintest. Du hattest dann oft mit Widerstand zu kämpfen. Ich schätze mal, das war dein ganzes Leben so. Ich meine, wenn du so früh so anders bist und wir Menschen ja schon viel häufig Scham in uns tragen, dazugehören wollen, die Angst, nicht dazuzugehören, ist ja die Scham. Wie bist du damit umgegangen? Und was hat dir geholfen, sie zu überwinden? Warum sage ich das? Viele Führungskräfte in der heutigen Zeit brauchen genau diese Fähigkeit, weil sie entgegen von Widerstand eine Vision nach vorne denken, in die Umsetzung bringen müssen und dabei Leute inspirieren, die da auch folgen. Und dafür muss ich standfest sein und dafür darf ich mich nicht zu sehr in diesem Zugehörigkeitsbedürfnis verfangen. Wie ist es dir gelungen, deine Scham zu überwinden oder zu integrieren oder in, wie auch immer du es nennen willst?
Ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich immer nur völlig anders war und dass es einfach, dass ich ungewöhnlich war. Das wurde mir immer wieder gespiegelt. Ich habe lange Zeit versucht, mich zu verstecken, hinter den Fäden zu halten, möglichst die Fäden zu ziehen aus dem Hintergrund heraus. Und so im Laufe der Zeit wurde ich einfach selbstbewusster. Da hat mir auch die Psychoanalyse geholfen. Aber dieses Vertrauen irgendwann, dass dieses Innere, was mir ja die Sicherheit gibt, einfach nach außen zu leben. Also wenn ich keinen inneren Anker hätte, wüsste ich, also ich frage mich, wie die meisten Leute durch die Welt gehen, ohne nach innen zu gehen. Ist mir ein Rätsel, wie das funktioniert.
Ja, vor allem, wenn man sich die Welt anguckt gerade, was da passiert. Also es ist ja...
Und dann denke ich, wie kann das funktionieren? Wie kannst du überhaupt nur mit deinem Verstand oder mit viel Verstand, ich meine, das Unbewusste arbeitet immer für dich, ob du willst oder nicht, das arbeitet immer für dich. Aber ich frage mich, wenn die Menschen innen keinen Anker haben, wie sie überhaupt leben, das ist mir ein Rätsel. Und deshalb, ich bin ja jetzt Mentorin und ich gebe das ja, ich habe ja so Gruppencoachings, Monogrundau nenne ich das, weil ich damals an Yves Klein dachte, wie mache ich das? Wie finde ich heraus, was ich möchte? Also was will ich eigentlich? Was blockiert mich? Das ist der zweite Schritt. Wie kann ich diese Blockaden auflösen? Wie kann ich auch ein bisschen Mut haben, Dinge, die ich will und die ich jetzt weiß, nach außen zu tragen? Und dann der dritte ist dann, da mache ich Braintuition, also wie kann ich Ideen produzieren, damit ich das auch umsetzen kann. Mhm. Also ich habe gemerkt, es gibt Menschen, die wissen, was sie wollen. Die sind auch nicht unbedingt blockiert, aber denen fehlen wirklich die Ideen, wie sie es dann umsetzen können. Die einfachsten Dinge, die mir sofort einfallen, das sind denen ganz fremd. Und dieses Ideen finden, wie kann ich es doch umsetzen? Wie mache ich diesen Weg, jeden Weg, oben drüber, unten drunter, außen rum? Wie kriege ich es trotzdem geregelt? Das ist echt eine Kunst. Also die Ideen zu finden.
Und wie bringst du ihnen das bei, ohne dass sie dabei eine Abhängigkeit zu dir landen?
Naja, indem ich ihnen beibringe, selber nach innen zu gehen und selber zu gucken, was ist in dir drin. Also ich meine, es gibt nichts, was einen Menschen unabhängiger macht, als in sich drin zu gucken.
Ja.
Weißt du doch, was du in dir drin hast? Da kann dir jemand erzählen, was er will. Du gehst nach innen, du hast deine Bilder, du bist stabil, du weißt, was du willst. Und dann kannst du es in der Welt verwirklichen. Okay, du musst natürlich ehrlich sein. Also du kannst auch sagen, da habe ich auch gar nichts dagegen, wenn Leute sagen, ich weiß, was ich will, aber es ist mir zu kompliziert, ich mach's nicht. Das finde ich voll in Ordnung. Niemand muss. Aber du könntest, wenn du wolltest.
Was glaubst du, sind die Effekte von denen, die das dann machen, im Vergleich zu denen, die das dann nicht machen? Was ist der Unterschied im Leben? Wie äußert sich dann das Leben?
Es gehen viele Dinge ja so viel leichter. Also in dem Moment, auch wenn ich einen Konflikt habe, ich hatte mal einen Konflikt mit einem Team, da habe ich mir überlegt, ich dachte, ich bin wirklich eine zentrale Figur in dem Team und es ist schwierig ohne mich, weil ich mich so großartig fand.
Hatten wir alle die Phase.
Und dann habe ich dann wieder die Phase gehabt, ach, vielleicht bin ich gar nicht so großartig, vielleicht ist es doch mehr das gesamte Team und meine Rolle ist viel kleiner, du spinnst ein bisschen, du bist ein bisschen Größenwahnsinn. Und das schwankte dann hin und her. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe gesagt, ich will wissen, was ist es eigentlich wirklich? Und dann kam ein Bild mit einem inneren Uhrwerk, das funktioniert hat, das ineinander gegriffen hat. Und da waren Edelsteine, da wusste ich sofort, ja, das ist die Person, der Smaragd, der Rubin und so weiter. Und ich war in der Mitte der Diamant. Und da wusste ich, ja, Martina, du bist der Diamant. Alles in Ordnung, es gibt genügend Räder, die funktionieren, es gibt andere Edelsteine, aber du bist tatsächlich der Diamant in der Mitte. Und damit war es für mich erledigt. Von einer Sekunde auf die andere ist dieses Problem von mir abgefallen. Ich habe dann nicht mehr drüber nachdenken müssen, ich hatte weder Größenwahn noch Kleinheitsding, sondern okay, du bist der Diamant, alles gut, deine Rolle, Ende Gelände.
Was war aber dann der Diamant? Also wie hast du die dann gelebt, diese Rolle?
Als Diamant, ja, einfach mit dem Wissen, ja, du bist zentral wichtig, es ist so.
Okay, Punkt. Fertig. Team braucht dich.
Du hast Edelsteine um dich drumherum, du hast funktionierende Räder, du bist aber der zentrale Diamant, alles gut.
Warum spricht diese Anderswelt, wie du sie genannt hast vorhin, oder wie hast du sie genannt, warum spricht die mit Bildern?
Naja, weil die Sprache ist eher die rationale Seite sozusagen, also die linke Gehirnhälfte. Und die rechte Gehirnhälfte, die einfach tiefer geht, die spricht in Bildern, in Symbolen. Manchmal muss ich auch über ein Bild lange nachdenken. Manchmal ist in den Bildern so viel drin, dass man das gar nicht im ersten Moment versteht. Manchmal gucke ich auch in Lexikas nach, also Symbol. Oder frage mittlerweile ChatGPT, was bedeutet denn, wie kann man das spirituell sehen oder so. Und dann gucke ich nach, was bedeutet das und dann, okay, jetzt erkenne ich den Zusammenhang.
Super spannend, dass du beschreibst, dass es ein Prozess ist, diese zu deuten. Ich kenne es Ich kenne es auch so, dass wie über den, also es gibt ja verschiedene Hellsinne, über die man unterschiedlich wahrnimmt. Manche haben Hellsehen total aktiv und sehen ganz viele Bilder, andere haben total viele Gefühle, Empfindungen. Die nächsten wissen einfach, ja, indem sie Wörter aufploppen, spüren oder hören. Und dadurch, dass es bei mir mit diesem Hellwissen und Hellsehen kombiniert ist, weiß ich in der Regel sofort, was ist die Bedeutung, weil ich das Wort dazu kriege. Wann erkennst du, wenn du so ein Bild im Nachgang dann analysierst, dass das jetzt das Richtige ist und nicht wieder nur eine Deutung oder Interpretation deines Verstandes, die vielleicht auch nicht den Kern trifft?
Das spürt man. Also in dem Moment, wo man spürt das. In dem Moment, wo man, ach ja, stimmt, das ist es. Dieses manchmal auch dieses Aha-Gefühl, ja, das genau richtig. Also man spürt es. Man weiß das dann plötzlich.
Wieder diese Gewissheit einfach.
Ja,
die,
das ist wieder diese Gewissheit.
Die gleiche Gewissheit, okay.
Also wenn da eine falsche Deutung ist, dann denkt man, nee, da stimmt was nicht. Und dann gräbt man vielleicht weiter oder guckt weiter und dann, ah ja, das ist es. Das passt. Das ist es.
Ja, super spannend und interessant.
Das ist toll, es ist ein aufregendes Leben. Man kann Karriere machen, kann schnell und viel und ohne Ende und arbeitet dabei im Flow. Also es ist nicht mühsam. Es ist im Flow arbeiten, im Flow leben, Dinge. Natürlich habe ich auch Schwierigkeiten im Leben, so ist es nicht. Also das will ich ja gar nicht abtun. Aber insgesamt, das Grundlebensgefühl ist einfach ein wunderbares. Ich lebe seit 40 Jahren mein eigenes Warum. Und das trägt mich auch in, Warum ist ja so eine Grundlage. Und dann kann es verschiedene Facetten haben. Du kannst die verschiedenen, also in manchen Jahren ist es dieses, in manchen jenes. Also zum Beispiel mein Warum ist, das Unbewusste und das Bewusste zu verbinden, damit die Menschen aus der Fülle schöpfen können, aus beiden Seiten und damit die Welt insgesamt bereichern. Und das habe ich in meinem Job gemacht, das mache ich privat, das mache ich in meinem Ehrenamt. Das Warum lebe ich immer und überall. Und die äußere Facette wechselt manchmal, wie zum Beispiel in meinem alten Beruf war ich Leiterin Think Tank, jetzt bin ich Mentorin, aber ich lebe immer dieses Warum. Und das trägt einfach. Und mein Mann hat auch ein wunderbares Warum erforscht an den Außenseiten des Wissens, der Wissensveränder. Und er ist zum Beispiel ehrenamtliches Mitglied bei der NASA. Er hat schon 12 braune Zwerge gefunden, die ein Computer nicht sieht, aber er sieht sie. Und dann macht der Kendo, das ist so eine japanische Fechtkunst, die macht er schon 40 Jahre, die war in Deutschland noch relativ unbekannt. Da hat der Kendo angefangen. Und der Moment forscht dann mit der TU München zum Thema Kichererbsen und Fermentation, die er auch aus Japan mitgebracht hat, die Vitamin B12 natürlich entwickelt. Das wäre ja für vegane und vegetarische Menschen. Ja, da ist er gerade dran. Also,
wow.
Und das trägt ihn auch sein Leben lang.
Wie wäre eine Welt, wenn alle diesen inneren Bildern folgten?
Wunderbar.
Und warum glaubst du, machen das nicht alle?
Weil viele einfach wirklich Angst vor dem Unbewussten haben. Ich glaube, die haben Angst vor dem, die haben auch manchmal Angst vor ihren Träumen, obwohl die Träume die auch immer nur Hinweise geben, damit dein Leben besser wird. Also die wollen dir eigentlich nur was sagen. Aber dann hast du vielleicht einen Traum, da fallen dir die Zähne aus oder du fällst den Berg runter oder was. Ich glaube, die Menschen haben Angst vor dem Unbewussten. Ich glaube aber, dass durch die Entwicklung mit der KI, die ja viele Dinge, die der Verstand so im Alltag tut, uns abnehmen wird, und zwar extrem abnehmen wird,
ja, absolut.
Es immer mehr Menschen geben muss, sozusagen, die nach innen gehen und innen arbeiten und mit dem Verstand die KI überprüfen. Aber ich glaube, diese Menschen werden in Zukunft gesucht werden in Unternehmen, in Firmen, weil die Aufgaben übernehmen, die die KI nicht übernehmen kann.
Welche sind das genau?
KI kann, also die kann auch nicht mal wirklich denken, ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass sie denken kann. Immer wieder, ich arbeite viel mit KI. Ich habe auch mit programmiert an einer KI, die einen Therapeuten ersetzt oder nicht Therapeuten, aber einen Berater oder Beraterin ersetzen kann. Und dann eben mit Steve DeChesa als Grundlage. Die macht tolle Sachen. Da haben schon Leute gesagt, ja, wenn ich mit der spreche, das ist so ähnlich. Das Gleiche sagt meine Therapeutin auch. Und dennoch, sie kann nicht denken. Sie kann nicht denken. Sie kann nur mit dem arbeiten, mit dem sie gefüttert wurde. Und du musst auch genau reinschreiben. Also deine Prompts müssen gut sein, damit sie gute Dinge rausspuckt. Die sagt nicht, ah, ich verstehe die Martina, die will die und die und die Zusammenhänge. Jetzt mache ich das mal marketingtechnisch oder ich mache es emotional oder ich mache es. Das musst du ihr alles sagen. Also deine Prompts, je besser die sind, umso besser arbeitet die KI. Aber ganz ehrlich, dein Unbewusstes ist eine stärkere KI als die KI. Also dann nenne ich es auch oft UI, unbewusste Intelligenz.
Ja, spannend. Ich nutze gern den Begriff spirituell intelligent, weil das den emotionalen Intelligenzquotienten, auch da kriegt sie eine gewisse Intelligenz hin, aber auch nicht so, dass du das Gefühl hast, es ersetzt eine Resonanzbegegnung mit einem Menschen. Das wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Sie kann das gut imitieren, aber es bleibt irgendwie seltsam in gewissen Punkten. Und das Spirituelle, also dass wir sind verbunden mit dem großen Ganzen und da sind Informationen, die sind überall verteilt und wir können auf die zugreifen. Wir können ja Neues erschaffen, weil wir diesen Zugang haben, den die KI nicht hat. Jetzt sagst du, es braucht in Zukunft mehr Menschen in Unternehmen, die was machen? Neue Ideen generieren, oder nicht?
Nein, in meiner Welt braucht es Menschen, die ihre beiden Gehirnhälften trainieren. Die einerseits natürlich den Verstand, um die KI zu überprüfen. Also ohne Verstand geht in meiner Welt eh nichts. Nee. Und es braucht aber auch das Unbewusste, um sicher in die Zukunft gehen zu können. Sei das, ich gehe um mit Kunden, dass ich spüre, was braucht der Kunde, was mache ich da. Ja. Sei es, ich entwickle neue Ideen. Also dieses neue Ideen entwickeln, das braucht ja fast jeder an seinem Arbeitsplatz. Also selbst, ich habe ja viel mit Buchhaltung auch zu tun gehabt. Ich habe so einen Standort geleitet mit etlichen Millionen Umsatz, da musst du auch Buchhaltung können. Selbst mit Buchhaltung musst du manchmal interpretieren und da brauchst selbst da, ich habe ganz ehrlich, ich habe meine Budgets, da lacht meine alte Prokuristin noch heute, die sagt, ich weiß, du hast es intuitiv gemacht. Du hast da einfach Zahlen reingesetzt und wenn man nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr geguckt hat, dann hast du manchmal bei siebenstelligen Zahlen die Zahl bis auf ein paar hundert Euro richtig gehabt. Das ist irre. Aber wenn du so angeschlossen bist an diesen inneren Strom, sag ich mal, diesen spirituellen inneren Strom, dann kannst du sogar intuitiv dein Budget machen. Das
Und das ist ja eine Ultra-Abkürzung. Also wie viel Zeit sparst du dir denn? Aber das Spannendste ist doch dann, es dem Umfeld irgendwie näher zu bringen, weil die denken sich, begründe doch was bitte. Und du sagst, nö, habe ich halt gechannelt. Da sagen die doch, ja, du spinnst.
Dafür braucht es den Verstand, dass man den Leuten erklären kann. Also, dann habe ich mir immer hinterher ausgedacht, warum war das, ist das wohl so?
Das ist ja witzig.
Also diesen Verstand, den habe ich wirklich oft benutzt, um zu erklären, warum das Intuitive richtig ist.
Und wenn du jetzt zum Beispiel neue Ideen generieren solltest. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du warst auch mal in der Produktentwicklung.
Ja.
Wie hast du das? Hast du es immer gleich gemacht? Bist du immer einfach nach innen gegangen? Was waren so deine Momente? Wie bist du da dran gekommen? Natur hast du erwähnt.
Also ich habe so eine Methode entwickelt in diesen 26 Jahren Think Tank Leitung. Dass ich mir gesagt habe, ich muss erst mein Zahlengehirn, meine linke Gehirnhälfte aktivieren. Also ich nehme das Problem oder was auch immer, ich will eine neue Idee haben für diesen Bereich. Dann habe ich das mit allen Informationen gefüttert, die ich so finden konnte, dass das mal arbeitet.
Mhm. Also dich damit befasst, gelesen, ganz viel studiert im Endeffekt.
Dann habe ich die rechte Gehirnhälfte durch Inspiration aktiviert. Ich habe, das Wichtige ist ja immer dieses Out-of-the-Box-Denken. Wie komme ich aber out-of-the-box? Indem ich mal gucke, wie andere, wie weit die gegangen sind. Ich habe dann, obwohl ich ja ein ganz anderes Projekt hatte, sagen wir mal mit Menschen ein Produkt, was hilft Menschen weiter, habe ich mir Zaha Hadid angeguckt. Wie irre die, das ist eine Architektin aus dem Iran, Englisch, also iranisch gemischt, und die hat ja 30 Jahre Gebäude entworfen, die sich niemand getraut hat zu bauen und die dann eigentlich die größte Star-Architektin geworden ist weltweit. Also Zaha Hadid hat wahnsinnig tolle Gebäude entworfen, ich liebe die sind so irre. Die ist so über die Grenzen gegangen der Architektur, das hat mich fasziniert. Oder es gibt einen Goldschmied am Bodensee, den Peter Schmidt, der macht Schmuck, der ist riesig, also mein Ring, der ist riesig, also ein normaler Ring ist vielleicht 20 mal kleiner, der ist wirklich groß. Und er nimmt Steine aus der Natur und man merkt, er arbeitet auch aus dem Unbewussten. Und dann habe ich mir alle möglichen Leute, ich habe auch gehört, dass die Leiterin Think Tank von Daimler, dass die Science-Fiction-Filme guckt und sich inspirieren lässt. Also wer denkt alles out of the box? Nur, dass ich ein Gefühl dafür kriege, wie weit man gehen kann. Also damit öffne ich mir meine Möglichkeiten. Dann schleuse ich so ein bisschen mein Problem, wenn ich da so im Flow bin und denke, boah, man kann alles machen in der Welt. Dann schleuse ich mein Problem ein und dann lasse ich beides ins Unbewusste absinken und vertraue darauf, dass meine psychische Aktivität im Unbewussten, die ja unfassbar viele Informationen hat, die ja verbunden ist mit der ganzen Welt, mir schon was Neues entwickeln wird. Und das tut sie. Das tut sie. Und dann warte ich entweder auf eine Intuition. Die Intuition bringt ja nur Informationen aus dem Unbewussten hoch ins Bewusste. Die ist ja nur so ein Träger. Weil du könntest ja nicht die Fülle deines Unbewussten, wenn die dich überrollt, das ist bei Schizophrenie auch so, das geht ja gar nicht. Also du brauchst ja da eine Grenze.
Filter.
Ein Filter, wie auch immer man es nennen mag. Und die Intuition bringt halt nur Teile nach oben. Und diese Ideen sind die Teile. Also die Intuition ist ja nur, was da unten passiert ist. Also was deine psychische Aktivität gemacht hat, da unten. Und die entwickelt neue Dinge, da muss ich ja gar nichts machen. Das macht die alles für mich. Und ich ernte ja nur die Intuitionen. Mehr ist es nicht.
Ist so total faszinierend. Und hast du ein paar Beispiele für so Ideen in deiner Produktentwicklungsrolle?
Ja, ich habe zum Beispiel, also einmal die Beratungswerkstatt. Irgendwann habe ich so ein System entwickelt, Beratungswerkstatt. Da gibt man einen kleinen Impuls in eine Gruppe, so Infoimpuls. Dann gibt's kollegiale Beratung und danach gibt's Einzelberatung. Und diese Form von Gruppencoaching, das lieben die Menschen am meisten. Also früher haben wir mehr Vorträge gehabt oder Workshops oder Seminare. Und dann hat man viel auch gedeckt. Und dann haben wir angefangen, die Beratungswerkstatt einzuführen. Und die Menschen haben es geliebt, weil die hatten hinterher noch mal ein Einzelgespräch. Die haben sich gegenseitig kollegial beraten. Die waren selber wieder aktiv sozusagen. Die waren nicht die Blöden, die einfach nur immer dem Seminarleiter zugehört haben oder so, sondern das war klar, du hast damit Erfahrung, damit. Man hat noch ein bisschen, um den Brain anzureichern, ein bisschen Wissen vorher reingegeben. Und das hat die Leute, von den Evaluationen her, waren die Beratungswerkstätten immer die, die am meisten die besten Evaluationen bekommen haben. Die Leute waren zufriedener. Das war zum Beispiel, das habe ich an einem Wochenende, saß ich da. Ich habe meine Innovationen immer am Wochenende und im Urlaub gehabt, weil ich da Zeit hatte. Dann habe ich mich samstags hingehockt in mein Büro, Ruhe, kein Telefon. Ich meine, das könnte man theoretisch auch im Alltag machen, zu sagen, hier, stecke raus, kein Telefon. Jetzt mache ich einfach nur mal, gehe ich mal nur nach innen und habe vorher mein Hirn gefüttert, beide Gehirnhälften angeregt. Und dann setze ich mich hin und warte, was kommt. Und dann kommt das. Das darf man gar nicht sagen, in welcher kurzen Zeit ich diese Innovation bekommen habe.
Und wieso hast du dann nicht gesagt, okay, ich arbeite nur noch halbtags? Du hast mir gerade gesagt, du hast eigentlich 12-Stunden-Tage waren normal und auch am Wochenende und sowas. Beschreib mal gerne, wie deine Karriere sich entwickelt hat. Du hast mit Mitte 20 dann entschieden, okay, ich trenne diese Welten nicht mehr. Ich bringe die jetzt zusammen. Wie hat sich dann dein Leben entfaltet? Und warum hast du dann so viel gearbeitet? So, kann auch andere sagen, okay, das ist ja voll stressig, das will ich gar nicht. Vielleicht will ich gar nicht, dass das Leben so durch mich wirkt, wenn das die Konsequenz ist. Ich mach den Kanal lieber zu, ja, weil das wirkt irgendwie erschreckend.
Ja, einmal bin ich dann leicht in den Flow gekommen. Und im Flow zu arbeiten macht einfach wahnsinnig viel Freude. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, so viele Stunden. Du merkst es gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Du bist hinterher einfach nur glücklich. Und dann war ich gerne in Teams drin. Ich liebe einfach die Menschen. Ich habe meine Mitarbeiterinnen geliebt, meine Kolleginnen. Ich habe gern mit denen geredet. Ich hatte ja eine Standortleitung mit 12 Abteilungen. Und dann bin ich so von Abteilung zu Abteilung gezogen, habe geguckt, wie geht's denen, was machen die und so weiter. Und ich hatte viel Vertrauen in die und die haben selbstständig gearbeitet und ich habe das immer unterstützt. Ich bin überhaupt nicht der Kontrolletti. Also meine Schwester sagte immer, du musst die mehr kontrollieren. Dann sage ich, nein, lass die doch, das wird schon mehr. Du musst ihnen einfach nur, also so ein Spirit mitgeben, dass sie Dinge gut können. Vielleicht musst du auch noch gucken, wer passt wohin. Also wer kann was gut? Und dann habe ich Leute in Positionen gebracht, wo ich dachte, ja, da ist sie gut, da kann sie gut arbeiten und dann ist die aufgeblüht. Und dann war die glücklich. Und so habe ich meine Teams versucht zusammenzusetzen, dass die aufblühen können und Vertrauen und wenig Kontrolle. Also dieses Kontrolle hasse ich wie die Pest. Oder auch Homeoffice, als dann der Lockdown war mit Homeoffice. Ich glaube, dass die Leute oft im Homeoffice mehr arbeiten. Es gibt Ausnahmen, die arbeiten weniger, das stimmt schon, aber die meisten arbeiten genug im Homeoffice. Dieses wieder zurück ins Büro, das ist nur der Kontrollzwang von manchen Führungskräften oder auch Unternehmen. Und dann, ich hatte natürlich auch 2 Kinder. Also eins klein, eins erst später. Eins habe ich erwachsen bekommen, das kam zu mir, hat sich mich als Eltern ausgesucht, wir haben es adoptiert. Es war auch sowas, es war irgendwie klar. Also wir gehören zusammen.
Schön.
Und eins leiblich, da habe ich natürlich nicht so viel gearbeitet, als die klein war. Das ist klar, als die schon groß war, habe ich mehr gearbeitet. Und ich war auch erst Umweltberaterin bei der Stadt Stuttgart und habe sozusagen, also wenn man spirituell ist, dann weiß man, die Natur ist wichtig und man kann sie nicht einfach, also dass jeder Mensch, der spirituell ist, der kann einfach nicht sagen, ich zerstöre die Natur, weil ich gerne AIDA-Schiff fahren will und 10-mal um die Welt fliegen muss. Das geht dann nicht mehr. Also dann kriegt man so eine Sperre. Dann denkt man, wir müssen unseren CO2-Abdruck reduzieren. Wir müssen vielleicht doch E-Auto fahren, wenn man auf dem Land wohnt. Ich fahre seit 8 Jahren E-Auto. Also man wird automatisch, sagt man, es geht nicht mehr alles, was ich will. Man begrenzt sich selbst. Also ich war Umweltberaterin, das hat mir auch Riesenfreude gemacht bei der Stadt Stuttgart. Dann hat mein Mann sich selbstständig gemacht und hat Miso und Sojasauce produziert. Und der arbeitet in der Firma als Produktentwickler für vegane Produkte. Also die produzieren vegane Produkte, Lebensmittel. Mhm. Da ist er Produktentwickler. Ich meine, wir haben uns echt gesucht und gefunden. Mhm. Und dann war ich eine Zeit selbstständig und habe anderen Firmen geholfen, Ideen zu produzieren. Und dann habe ich irgendwann den Familienservice gefunden und da habe ich mich so wohl gefühlt.
Was hat das in Zahlen bedeutet? Also deine Gabe, dein Talent, diese beiden Welten zu integrieren. Du bist dann da reingekommen. Mit wie vielen Mitarbeitern bist du gestartet und wo ist das dann geendet?
Also in der Firma, wo ich jetzt zuletzt war, waren wir 40 Mitarbeiterinnen, als ich anfing. Und dann sitzt man manchmal bei einem Kunden und der sagt, können Sie Träger für Kitas sein? Dann sage ich, ja, obwohl wir noch nie im Leben eine Kita gemacht haben. Und ich denke, alle werden mich steinigen, wenn ich nach Hause komme und ich sage, wir können Kitas. Und dann habe ich trotzdem ja gesagt. Und dann haben wir zum Beispiel die Materialien bekommen von einem Architekten. So könnte die Kita aussehen. Dann haben wir meine damalige Standardleitung, die heute Geschäftsführerin ist, haben wir gemeinsam mal kalkuliert, was wäre ein Angebot für eine Kita. Dann haben wir ein Angebot für die Kita gemacht und haben sozusagen diesen Gedanken der Kita in die Welt gebracht, in die Familienservice-Welt. Ich glaube, mittlerweile gibt es 84 Kitas. Das ist dann einfach, oder ich saß manchmal beim Kunden und habe Dinge verkauft und bin dann nach Hause gegangen und habe gesagt, du, es tut mir leid, aber ich habe das und das verkauft. Ich weiß, wir haben es noch nicht, wir können es noch nicht, wir haben es noch nie gemacht. Und ich hatte Glück, dass sie gesagt hat, du, wir machen das. Ich habe gesagt, entweder ich gehe zurück und muss sagen, es tut mir leid, wir machen es doch nicht, oder wir machen es. Und dann hat sie immer gesagt, wir machen es.
Wie viel wart ihr dann am Ende also? Von 40 zu?
2000.
In wie vielen Jahren?
In, ich würde mal sagen, 20 Jahren.
Sehr beeindruckend. Und nochmal zur allerersten Frage. Du meintest ja, du bist in einer schamanischen Familie aufgewachsen, weil ich in Zukunft auch über verschiedene spirituelle Wege sprechen werde oder Philosophien. Was heißt Schamanismus und was bedeutet es ganz praktisch, schamanistisch zu leben?
Also wenn man in einer schamanischen Familie aufwächst, dann merkt, dann ist man umgeben von Leuten, die eigentlich wissen, da gibt es eine andere Welt. Mit dieser anderen Welt geht man irgendwie um, wie die normalen Leute das nicht unbedingt tun. Man hört dann zum Beispiel innerlich einen Gesang und dann sitzt man da und singt diesen Gesang vor sich, sind meistens 3, 4 Silben. Dann sitzt man mal eine Viertelstunde und singt diesen Gesang vor sich hin. Und denkt, also jeder andere denkt, was hat die jetzt? Spinnt die?
Eine psychologische, psychotherapeutische Diagnostik, ICD-10, Wahn. Ja, das wäre eine Wahn, ein Reiz, der eigentlich für andere nicht da ist, aber du nimmst den wahr.
Ja.
Interessant.
Oder man geht zum Beispiel zum Handaufleger oder zum Homöopathen oder was auch immer. Also man nimmt Dinge einfach selbstverständlich. Und selbst wenn der Homöopath, ich glaube, dass die Wissenschaft noch nicht wirklich genau untersuchen kann, weil da viele Zusammenhänge sind, die gar nicht mit in einem Versuch drin haben. Aber selbst wenn es nur Placebo wäre, dann reicht mir das.
Mir auch.
Solange Placebo wirkt, ja fantastisch.
Ja, ist doch super.
Chemie oder sagen wir mal synthetisch hergestellte Arzneimittel, wenn mir meine Einbildung reicht. Also
ja. Ich spare mir die ganzen Nebenwirkungen, die unerwünscht sind. Ich spare
mir die ganzen Nebenwirkungen, es ist so viel billiger.
Also aber natürlich kein so gutes Geschäftsmodell, ne? Naja.
Oder nicht so kostspielig für eine.
Ja. Und jetzt sagst du gleichzeitig, du hast Ingenieurswesen studiert und bist eine sehr rational tickende Person. Wie bringst du das zusammen? Also, was ist dein Weltbild? Wie passt das zu einem physikalischen Verständnis, das ich aus der Schule mitgebracht habe? Da passt das ja irgendwie nicht so ganz zusammen. Aber je tiefer man reingeht, ja dann irgendwie schon. Wie bringst du diese Welten zusammen? Jetzt mal rein physikalisch.
Also ich liebe ja Zahlen. Ich gehe gern mit Zahlen um. Ich habe zum Beispiel vorm Abitur waren viele sehr schlecht in Physik und hatten Angst, durchzufallen. Dann habe ich der ganzen Klasse Physik-Nachhilfeunterricht gegeben, weil mir Physik total leicht fiel. Und ich weiß, was mein Verstand kann. Und ich weiß, was das Unbewusste kann. Also das liegt aber auch ein bisschen an meinem Alter. Das wusste ich nicht gleich am Anfang. Das kam auch ein Stück weit mit der Zeit. Und dann, da ich mit Zahlen gut umgehen konnte, habe ich mich immer mehr getraut, mit Zahlen auch intuitiv umzugehen. Natürlich immer auch nochmal mit der Logik überprüft. Aber zu wissen, es gibt beides. Und beides hat seine Berechtigung und beides ist toll und wichtig und wunderbar. Also jemand, der toll denken kann, bin ich fasziniert. Aber jemand, der in die Tiefe gehen kann, bin ich auch fasziniert. Und die Wissenschaftler in der Regel sagen ja auch, sie denken viel, aber Dinge fallen ihnen auch ein. Die Wissenschaftler, die nicht sagen, mir fallen Dinge ein, das sind Intuitionen. Den glaube ich kein Wort, ehrlich gesagt. Alle Wissenschaftler haben Einfälle. Und woher kommen die? Die kommen aus der Tiefe. Und die haben alle sozusagen ihr Zahlen, Daten, Faktenhirn irgendwie angeregt und haben aber auch letztlich irgendwie ihr anderes Hirn angeregt. Und dann hat das Unbewusste was Neues gebaut oder sich verbunden mit der Welt. Es kommen bestimmte Innovationen oder bestimmte Entwicklungen kommen ja zeitgleich an verschiedenen Orten auf der Welt in ähnliche. Ich meine, wir hängen zusammen und diese Infos werden irgendwie weitergegeben, wie auch immer, keine Ahnung. Und dann kommen die nach oben und das bringt wieder das Denken weiter. Also dann hat das Denken wieder einen Impuls und eine Information, mit dem es wieder weiterarbeiten kann. Also es gehört zusammen. Es gehört zusammen. Man muss gut denken können und leicht ins Unbewusste und dann.
Und glaubst du, dass die Probleme der Welt zurückschraubbar sind, wenn wir tatsächlich weniger Energie verbrauchen in Zukunft und wieder weniger konsumieren und zurückgehen mit Wachstum? Oder dass wir noch mehr Energie verbrauchen, aber durch geschicktere Technologien entsprechende Wege finden, dass das nicht schädlich ist. Warum sage ich das? Weil ich einem Klimaforscher, einem Professor gefolgt bin, der sagt, Leute, das, was Entwicklung oder Evolution vorangeschritten hat, auch in der Biologie, war immer, diejenigen, die sich weiterentwickelt haben, haben immer mehr Energieverbrauch erzeugt. Und das ist einfach Ausdruck von Evolution. Und somit begründet er sozusagen, wir können da nicht mehr zurück. Und das ist natürlich entgegen vieler Klimaforscher, die sagen, wir müssen Enthaltsamkeit leben. Wir dürfen nicht mehr so viel konsumieren und wir müssen uns quasi zurücknehmen und wieder mehr, weiß ich nicht, in der Natur oder mit weniger Auskommen und sowas. Und ich frage mich, ist das realistisch? Und bin total unentschlossen, was die Welten angeht. Was ist deine These? Weil zum Beispiel diese eine Frau angebunden ist und Gebäude baut, ganz moderne, neue Gebäude. So, es würde eher dafür schließen, dass die Evolution schon Lust hat, in Technologie sich auszudrücken.
Ich glaube, die Evolution ist immer Fülle. Also das Leben produziert immer Fülle. Ich glaube aber, dass wir jetzt im Übergang, bis wir diese Technologien vollständig umgestellt haben, oder sagen wir mal, bis es werden ja mittlerweile viele Dinge erfunden, wie man Mikroplastik wieder aus dem Meer holt oder wie man dieses oder jenes effizienter macht. Ich glaube, man braucht, bis wir unsere Wirtschaft umgestellt haben auf nachhaltige Wirtschaft. Und das müssen wir langfristig, wenn wir überleben wollen, auf diesem Planeten müssen wir umstellen. In dieser Übergang müssen wir auch sparen. In diesem Übergang müssen wir sparen. Da müssen wir sagen, okay, wir müssen manche Dinge auch zurückschrauben, weil wir können es uns einfach nicht leisten, fünfmal die Erde zu verbrauchen in einem Jahr, obwohl wir es noch einmal dürften. Also, oh, und dann müssen wir einfach unseren Fokus darauf legen, wie machen wir sinnvolle Technik, sinnvolle Produkte, die sozusagen entweder wenig verbrauchen oder der Verbrauch wird irgendwie anders hergestellt oder also mehr CO2 geht nicht. Wir müssen CO2 drosseln. Wir müssen es drosseln. Und die Frage ist halt wie? Ich würde sagen beides im Übergang. Technik und sich reduzieren, also sich ein bisschen zusammennehmen.
Vielen lieben Dank, liebe Martina.
Eine Nation hat, die sozusagen locker wieder fliegen kann und locker mit einem Schiff um die Welt fahren kann, ohne dass es schlimm ist. Im Moment ist es nur schlimm.
Ja.
Und wir müssen darauf hinarbeiten, dass wir es irgendwann vielleicht wieder können. Aber ganz ehrlich, der letzte, also mein Gedanke ist, das merke ich selber an mir, wenn du tief in dir bist oft und du im Flow arbeitest, hast du gar nicht mehr so viel Bedürfnis, 10-mal um die Welt zu fliegen, immer wieder was Neues zu erleben, AIDA vollgestopft mit Leuten durch die Lande zu fahren, da hast du denkst, bloß denn.
Also du wirst automatisch genügsamer, sagst du, wenn du mehr in die Ausgeglichenheit zwischen Ratio und Intuition kommst.
Ja, und wenn du vor allem mehr innen leben kannst, also wenn du innen bist und du zufriedener wirst. Wenn du viel nach innen gehst, wirst du zufriedener. Das ist so. Und dann hast du deine Freude an anderen Dingen. Dann freust du dich an deinen Kindern. Dann freust du dich im Wald, dann freust du dich, dass du neue Leute kennenlernst. Dann musst du nicht alles im Außen erleben, weil du erlebst so viel im Inneren. Ganz ehrlich, das ist so irre. Egil Jung hat, glaube ich, mal gesagt, die echten Abenteuer kann man nur innen erleben, nicht außen.
Solange wir noch keine Substanzen gefunden haben, die die Gnome sichtbar machen, kann ich sie ja im Innen sehen, wie bei deiner Klientin. Vielen Dank, liebe Martina, zum Ende der Folge. Ist noch was ungesagt? Möchtest du noch was teilen zum Abschluss?
Es ist vielleicht nicht ungesagt, aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass jetzt viele Menschen, deshalb finde ich ja dein Podcast so toll, dass du sagst, Spiritualität in Unternehmen und nicht nur privat. Spiritualität ist nicht nur Privatsache. Dass wirklich Menschen das lernen müssen, mit ihren Bildern umzugehen und dass sie sich trauen sollen und dass die Führungskräfte der Zukunft das wahrscheinlich alle tun werden. Also denke ich mir mal, es werden wenige übrig bleiben, die rein rational und auch noch darauf stolz sind, dass sie nur rational sind, ist, dass sie irgendwann überwunden sein wird. Weil okay. Es gibt so viel Intelligentere, wenn du deine rationale Intelligenz und deine unbewusste Intelligenz kombinierst, das ist so viel intelligenter, als nur auf den Verstand zu vertrauen. Und ich glaube, man kann das lernen. Ich meine, mit 2-3 Leuten mache ich das zum Beispiel im Mentoring auch einzeln, gerade so Führungskräfte, weil die einfach sagen, sie wollen da weiterkommen, trauen sich das aber auch nicht unbedingt immer laut zu sagen. Aber heimlich, ganz ehrlich, heimlich machen es ganz viele in den DAX-Unternehmen. Jetzt braucht es wirklich diese Welle und da bist du Gott sei Dank da zur rechten Zeit, schiebst das mit an. diese Welle? Ja, Spiritualität gehört in Unternehmen.
Danke dir. Das sehe ich ganz genauso. Und jeder, der sich angesprochen fühlt, kann sich gerne melden. Ich freue mich über jede Person, die sich traut, endlich die Hand wegzunehmen und nicht mehr hinter der verschlossenen Hand zu sprechen. Vielen Dank dir, Martina, für deine Weisheiten, für deine Einblicke, für deine faszinierenden Geschichten und vor allem für die ganz konkrete Anleitung, wie das geht. Ich glaube, ich werde das gleich mal ausprobieren.
Sehr gut.
Also mach's gut, liebe Martina.
Mach's gut, David.
Ciao.
Ciao.